Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im April.
Wir sind Bettina und Christian und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir nehmen euch diesmal dahin mit, wo ihr künftige Musikstars bei freiem Eintritt erleben könnt.
Ja, und wir machen mit euch einen Kurztrip ins Mittelalter und eine Ambient-Tour am Wasser.
Und wir verwirklichen uns diesmal künstlerisch. Wir malen nämlich. Lasst euch mal überraschen.
Ja, und ihr erfahrt, warum ein 14 Meter langes Skelett eine Zahnreinigung bekommt.
Na, seid ihr neugierig geworden?
Dann kommt doch einfach mit. Lübeck ist eine Musikstadt und das liegt natürlich auch daran, dass es hier die Musikhochschule Lübeck gibt. Die hat eine ganz besondere Atmosphäre, die es so eigentlich nur in Lübeck gibt.
Ja, und das Besondere ist hier die Mischung aus historischem Flair und einer sehr persönlichen, fast familiären Studienatmosphäre. Hier studieren etwa 450 junge Musikerinnen und Musiker.
Ja, und die stammen aus rund 50 verschiedenen Nationen und diese hohe Internationalität sorgt für einen spannenden kulturellen Austausch hier direkt an der Obertrave. Ne?
Besonders schön finde ich, studiert wird hier in historischen Gebäuden, die zum großen Teil zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Und der April, das ist ein ganz besonderer Monat hier, denn dann finden hier auch die Prüfungen zum Master of Music statt, zwar im ganzen Jahr, aber eben besonders auch im April.
Ja, und dazu gehören natürlich Vorführungen, bei denen die Studierenden ihr Können zeigen sollen, müssen. Ne? Also es gehört zum Studium.
Sie wollen ja den Master of Music machen.
Genau. Und das Besondere ist aber, ihr könnt dabei sein, als Publikum. Und bei uns ist jetzt Susanne Pröbsting, die Pressesprecherin der Musikhochschule Lübeck. Und ich möchte natürlich wissen, wie ist es dazu gekommen? Also wie ist dieses Format entstanden, dass Besuchende einfach bei den Prüfungen vorbeikommen können?
Ja, das ist tatsächlich an einer Musikhochschule etwas Besonderes, aber es erklärt sich aus dem Ziel, dass die Studierenden natürlich in der Regel auf die Bühne wollen. Und deswegen gehört auch schon während des Studiums in den sogenannten Klassenabenden und Musizierstunden immer schon ein ganz großer Teil dazu, sich selbst zu präsentieren mit dem, was man erarbeitet hat. Und die Prüfung ist dann sozusagen der Abschluss, wo dann auf höchstem künstlerischen Niveau gezeigt wird, was im Studium alles entstanden ist.
Schönes Format und die Lübeckerinnen und Lübecker, die Besuchenden, die herkommen, die Gäste, die profitieren davon, dass sie Publikum sein können.
Ja, und erleben dann einen ganz besonderen Abend.
Es ist so, dass die Masterstudierenden eine ganze Stunde ein eigenes Konzert geben. Also es ist ein richtig eigener Konzertrecital, den sie da an dem Abend geben. Egal jetzt, ob wie in diesem Fall Komposition oder ob die Viola, die Geige, das Klavier im Mittelpunkt steht. Sie geben auf ihrem Hauptinstrument ein einstündiges Konzert. Und das auf höchstem künstlerischen Niveau, das ja, ist eine einmalige Chance, reinzuhören.
Und jetzt haben wir drüber geredet, was da passiert. Das sind 30 Musikveranstaltungen, Konzerte, die ihr im April erleben könnt hier an der Musikhochschule. Die meisten davon mit freiem Eintritt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Einer der Absolventen hier ist Kilo Lee. Beziehungsweise du willst ja Absolvent werden. Da drücken wir schon mal die Daumen. Das wird garantiert klappen. Du machst hier im April im Fach Neue Kompositionen deinen Master of Music. Schön, dass du heute Zeit hast für uns.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Weil du bist ja bestimmt fleißig am Üben jetzt, oder?
Genau.
Also wir sind jetzt hier im elektronischen Studio der Musikhochschule Lübeck in der großen Petersgrube 21, denn Kilo spielt auf dem Synthesizer oder mehreren Synthesizern. Und bevor wir jetzt über deine Musik sprechen, über deine Komposition, finde ich, über Musik sprechen ist eine gute Sache, aber man muss sie auch hören. Wollen wir erstmal was hören? Kilo, und du hast uns ein Stück mitgebracht, was du mit einem Quintett eingespielt hast.
Genau. Ich habe da auch jetzt eine Aufnahme, die letztes Jahr aufgeführt wurde im Klassenkonzert und die werde ich dann jetzt abspielen.
Thank you.
Und wie heißt diese Komposition für das Streichquintett?
Manchmal möchte ich die Welt durch meine Ohren sehen.
Das ist aber toll.
Das finde ich jetzt einen sehr inspirierenden Titel.
Aber als Komponist sieht man die Welt doch sowieso sehr durch die Ohren auch, oder?
Es ist eine Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, die halt andersrum die Welt sieht durch die Kunst, dass sie in einer Welt lebt, wo sie unter Wasser ist. Also sie sieht alles verschwommen. Und ich habe das dann als Inspiration genommen, dass ich das alles verschwommen höre, die Welt.
Sehr schön.
Ich finde es immer sehr spannend, dann nochmal so eine Erklärung vom Künstler oder der Künstlerin zu bekommen. Es ist sehr schön.
Ja, und dass du das auch gemacht hast, weil manche machen das ja gar nicht so gerne. Die sagen dann, das Stück spricht für sich, ne?
Genau.
Guido, wie kommst du auf die Idee zu deinen Stücken? Also was inspiriert dich, wenn du diese Musik komponierst?
Der Alltag vor allem und ich natürlich auch viel Austausch mit meinen Kommilitonen, Kommilitoninnen. Und ich gehe auch oft zum künstlerischen Museen, zu zeitgenössischen Museen und habe auch dort mit dem Künstler, Künstlerinnen Kontakt und setze mich dann auch in der Zusammenarbeit.
Ich habe mir gerade so überlegt, wenn du eine Idee hast für ein Stück oder dir eine Melodie durch den Kopf geht, hast du dann immer was zu schreiben dabei, einen Stift oder machst du das vielleicht sogar mit dem Smartphone, dass du da so eine Melodie dann aufnimmst, die du im Kopf hast?
Ja, eher ein Klang, Geräusch. Wenn ich was höre oder wenn mir was einfällt, versuche ich es erstmal mit meiner Stimme so nah wie möglich nachzuahmen und ich schreibe es mir dann auch bei meinem Smartphone alles auf, wie es klingen könnte, auf welchem Instrument und oder genau, ob es einfach mit Stimme auch gehen würde.
Deutschland war ja schon immer so, da waren ja viele Pioniere der elektronischen Musik, ne? Also auch populäre elektronische Musik, wenn ich denke so an Kraftwerk zum Beispiel, das ist ja auch so ein Meilenstein. Warum hast du dich ausgerechnet für Lübeck entschieden, um hier zu studieren?
Lübeck hat ein elektronisches Studio, wo viele alte Analog-Synthesizer zur Verfügung haben.
Die sehen wir jetzt hier gerade an dem Ort, an dem wir sind. Wir sind umgeben davon.
Gerade rechts steht hier einer, der besonders kultig aussieht. Das ist so, der hat noch so Holz an der Seite. Also ein früher Synthesizer, ne?
Genau, das ist ein alter Synthesizer. Und auch, ja, die Hochschule war sehr offen, dass man nicht nur Instrumentalkomposition lehrt, sondern auch viel mit der zeitgenössischen elektronischen Musik was macht. Das, was da die Welt akustisch öffnet für mich. Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Tradition und Moderne.
Das ist ja typisch Lübeck, ne?
Ja, ich glaube, deswegen bin ich hier. Und ich komme natürlich auch aus Kiel, deswegen ist es mal schön, wenn man im Norden ist.
Und zwischenzeitlich warst du aber wieder in Südkorea. Da hast du ja dann auch eine Zeit lang gelebt.
Genau, also seit der 6. Klasse bis zur 13. Klasse nach dem Abi bin ich doch dort geblieben. Ich habe ein Jahr studiert und bin wieder zurückgekommen, weil ich die europäische westliche Musik wieder weiter tiefer studieren wollte.
Und das machst du jetzt? Und das machst du jetzt hier in Lübeck? Kilo, wie sieht diese Prüfung denn jetzt aus? Also am 21. April hast du ja Prüfung um, ich glaube, 19.30 Uhr ist es. Das ist schon fest eingetragen bei dir im Kalender.
Das klingt so ein bisschen bedrohlich, wie du das sagst.
Ja, schon. Also ob ich die Lehrerin hier...
Also ob du die Prüfung abnimmst.
Natürlich nicht. Aber erzähl uns doch mal, wie läuft das dann ab? Also du spielst dann deine Komposition und das wird dann beurteilt von den Professorinnen, Professoren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, in Komposition, Masterabschluss hat man 3 Teile. Man muss natürlich erstmal eine Masterarbeit schreiben. In ein Essay über seine Werke und über das Thema, wo man sich interessiert. Der zweite Teil, man bekommt einen Termin von der Hochschule, wann es aufgeführt werden soll. Bis dahin müssen natürlich dann alle Stücke fertig geschrieben werden. Und das insgesamte Programm dauert dann 1 Stunde, 60 Minuten. Und man hat dann verschiedene Stücke, die in verschiedenen Längen sind. Und jedes Stück hat ja auch eine andere Besetzung. Das heißt, ich muss auch für jede Besetzung die ganzen MusikerInnen finden und dann zusammen die Proben organisieren, zusammen kommunizieren, dass auch alles, was ich notiert habe, verständlich ist und dass sie das auch dann gut spielen können. Und ich auch noch auch meine eigene Solowerke dann probe.
Kilo, viele Kinder spielen ja ein Instrument, aber die wenigsten komponieren, glaube ich. Also wann hast du angefangen, deine ersten Kompositionen zu schreiben?
ich habe eigentlich auch mit 10, 11 Jahren angefangen zu gekritzeln. Kleine Melodien, wo man wenig Theorie weiß, wie was funktioniert, was einfach mir gefiel. Und danach kam mit der Zeit die Theorie und das Studium, wo man dann nochmal professionell lernt, wie man wirklich etwas anderes, Neues erschafft.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Also wen hast du gesehen oder wer hat dich dazu inspiriert, das zu machen?
Ach, schwierige Frage.
Du hattest einfach Musik im Kopf und sie musste irgendwie raus.
Nein. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und ich war schon irgendwie immer als Kind kreativ, wollte immer was Neues, anderes machen. Und das Klavier hat mich natürlich akustisch dazu gebracht, was Neues zu finden. Und ich glaube auch, meine Mutter hat auch viel mit Kunst zu tun, viel selbst gemalt. Und ich glaube, die Verbindung kam dann auch dazu, dass sie mir auch empfohlen hatte, mal was wirklich das zu professionell zu lernen.
Wenn ihr Kilo sehen wollt und vor allen Dingen auch hören wollt, dann könnt ihr das am 21. April um 19.30 Uhr, wir haben es ja schon mal gesagt. Wie ist das? Kann man da einfach so vorbeikommen? Muss man sich trotzdem irgendwo anmelden vorher, Frau Pröpsing? Oder?
Nein, die Prüfungskonzerte sind tatsächlich alle bei freiem Eintritt.
Also man kommt einfach her?
Man kommt einfach her und setzt sich in den Kammermusiksaal, da sind die Prüfungen in der Regel, und lauscht.
Sehr das schön. Hört sich perfekt an. Und wenn ihr über weitere Master of Music Konzerte im April Infos braucht, dann findet ihr das auf der Seite der Musikhochschule Lübeck. Und Kilo, könnten wir jetzt zum Abschluss, kannst du uns noch was vorspielen?
Ich kann noch mal das Analog-Synthesizer vorspielen.
Ich glaube, er will das nicht, Bettina.
Doch, er strahlt. Ich glaube schon.
Doch, ich kann es gerne spielen.
Sehr schön.
Ich hatte jetzt die so Assoziationen, als ich das hörte, dass da irgendwas einstürzt, irgendwas zu Ende geht und vielleicht was Neues entsteht. Liege ich da vollkommen falsch?
Ja und nein. So ein Gefühl kann man natürlich bekommen. Ich habe jetzt am Anfang dieses Mal mit tieferen Frequenzen gearbeitet, die schnellere Schwebungen haben. Und man hat natürlich diese Assoziation.
Für mich hat auf jeden Fall was Neues begonnen, weil ich eine neue Art von Musik kennengelernt habe.
Aber jetzt fragen wir Kilo nochmal. Was willst du denn damit ausdrücken, jetzt gerade mit dem Stück?
Das ist eine Frage, die jeder Künstler liebt.
Für mich ist der Klang eigentlich sehr interessant. Der Klang, wie laut er wird, wie schnell er wird durch die Schwebungen, wie viele Schichten es geben kann. Es gab ja jetzt auch einzelne Frequenztöne. Nicht nur die schnell bewegende Töne oder Frequenzen. Und auch, dass ich eigentlich in diesem Instrument auch noch reinschreien kann, was sich dann auch verändert. Ich glaube, dieser ganze Klang und diese Klänge sind sehr interessant für mich.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für den 21.
Genau, dass du dann Absolvent des Master of Music wirst.
Und wir sind uns ganz sicher, was wir heute gehört haben. Also ich würde dir sofort das Go geben. Ja?
Vielen, vielen Dank.
Ich auch. Und die Konzerte, die Master of Music Konzerte hier im April, das ist eine sehr weite Range. Da ist ja auch sehr viel Klassik dann dabei.
Von der Violine bis zum Synthesizer.
Und natürlich auch Gesang.
Könnt ihr hier alles hören.
Lübeck könnt ihr ja auf vielerlei Art erleben. Ich mag es ja besonders, atmosphärisch in die Stadt einzutauchen. Und manchmal, wenn ich an den pittoresken Gängen und Höfen aus dem Mittelalter vorbeigehe, dann stelle ich mir vor, wie war das hier wohl früher? Wie haben die Menschen hier gelebt und auch womit haben sie ihr Geld verdient?
Ja, und das Besondere hier in Lübeck ist ja, die kleinen Häuser zwischen den schmalen und engen Gängen sind bis heute bewohnt, also bewohntes Weltkulturerbe. Es gibt hier versteckte Ecken und Winkel, die ihr bei einem Bummel durch die Stadt so wahrscheinlich gar nicht entdeckt. Geht mir auch mal wieder so. Ich entdecke immer wieder was Neues. Ne? Ist ganz interessant.
Ich denke immer, wir kennen doch hier fast alles.
Aber Gott sei Dank gibt es ja Marion Apsitis. Die kennt diese besonderen Orte hier in Lübeck. Und mit ihr wollen wir uns heute auf eine emotionale Erkundungstour begeben in die Gänge und Höfe im Handwerkerviertel. Moin Marion.
Moin.
Na, wir sind gespannt, was du hier für uns auf Lager hast.
Ja, eine ganze Menge.
Genau. Wir tauchen jetzt mit dir ein in die Lübecker Stadtgeschichte, die mit dir wieder ein bisschen lebendig wird. Und auf geht's jetzt ins Handwerkerviertel rund um die Kirche St. Egidien auf der östlichen Seite der Altstadtinsel. Marion, wir sind ja mit dir jetzt ein paar Schritte die Warmstraße runtergegangen und durch einen kleinen Gang zum Durchgang 46 gegangen. Und hier stehen wir jetzt mitten in diesem Gang. Und der hat ja so einen besonderen Namen, das hast du uns ja schon verraten. Der heißt auf Plattdeutsch nämlich Unnerbüchs. Warum heißt der Unnerbüchs?
Dieser Durchgang heißt Unnerbüchs, weil er so ein bisschen an eine Unterhose erinnert. Er hat nämlich zwei Beine sozusagen und eine zugegebenermaßen sehr schlanke Taille. Also man kommt über drei Eingänge in diesen Gang hinein. Daher der Name Unnerbüchs.
Und zwei der Eingänge, die liegen ja wirklich sehr eng beieinander. Der eine Eingang ist sehr, sehr schmal, der andere ein bisschen breiter. Und könnte man sich so als Unterhose vorstellen.
Das könnte man sich als Unterhose sehr gut vorstellen, ja.
Mit viel Fantasie. Ich dachte vielleicht, es liegt daran, weil hier auch Wäsche zum Trocknen gerade hängt im Hof, was ja auch besonders idyllisch ist und dass da vielleicht so ein paar Unterbüchsen normalerweise getrocknet werden.
Sind aber Handtücher und ich glaube Bettwäsche, ne?
Ja, aber das ist auch so typisch Lübeck, ne? Also es ist ja, wie gesagt, es ist bewohnt, es ist lebendig und nicht einfach nur ein Freilichtmuseum.
So ist das. Also hier leben Menschen wie ihr und ich und ja, hier ist was los. Man soll sich hier auch ordentlich benehmen und nicht rumkrakehlen und es gehört zum Stadtbild. Wir haben an die 90 dieser Gänge heute noch.
Und diese Gänge, die sind seit vielen hundert Jahren bewohnt. Marion, wann wurde der Gang hier denn gebaut?
Dieser Gang, der wurde erstmals erwähnt im Jahr 1287 und er gehörte einer Witwe. Und dann kaufte es aber ein sogenannter Corduanbereiter mit Namens Hartwikus.
Was ist denn ein Corduanbereiter?
Corduanbereiter waren Lederverarbeiter, die gerne mit weichen Ledern, mit Luxusledern, Ziegenleder und auch Eichhörnchenleder und Eichhörnchenfellen arbeiteten und kleinteilige Sachen anfertigten, Handschuhe zum Beispiel.
Und die lebten auch hier genau in diesem Gang und arbeiteten hier?
Die lebten und arbeiteten hier in diesem Gang, ja. Das war natürlich alles nicht so idyllisch, wie es heute hier war. Lederverarbeitung ist sicherlich auch mit Geruchsbelästigung verbunden und heute mit Sonnenschein und Wäsche. Das war bestimmt nicht so früher.
Also du hast schon gesagt, die haben diese weichen, hochwertigen Handschuhe hergestellt. Das war ja dann sicher für die Oberschicht beziehungsweise für die Frauen, die viel Geld hatten, oder?
Da kann man von ausgehen, dass das für Menschen war, die sich sowas Schönes auch leisten konnten. Und wir machen ja die Handwerkerführung. Das Handwerk ist ja breit gefächert, vom reichen Goldschmied bis hin zum armen Flickschuster. Also wir werfen da so ein bisschen alles in einen Topf. Aber hier war das hochwertige Handwerk ansässig.
Ich stelle mir das jetzt so gerade vor. Wie wurden die Waren denn verkauft, Marion? Die kamen doch wahrscheinlich jetzt die wohlhabenden Gattinnen. Die kamen ja wahrscheinlich hier nicht in diese kleinen Häuschen und haben sich hier dann die Handschuhe ausgesucht. Wie sind die Handschuhe an Mann bzw. Frau gekommen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Genau können wir das ja heute nicht nachvollziehen. Ich gehe davon aus, dass es Auftragsarbeiten gewesen sein können, dass gesagt wurde, wir brauchen jetzt dies und das oder ich möchte für meine Frau das und das kaufen. Und es gab immer auch regelmäßige Verkaufsmärkte und Messen, wo man seine Waren dann anbieten konnte.
Die Tour heißt ja Gänge und Höfe. Jetzt sind wir im Gang und direkt gegenüber vom Durchgang Nummer 46 ist dann ein Hof und der sieht ja wieder ganz anders aus. Marion, was ist da los?
Dieser Hof hat, das ist das Erste, was man sieht, eine Absperrung. Man kommt nicht so ohne weiteres rein. Gänge sind jederzeit frei zugänglich grundsätzlich. Der Bruskushof gegenüber war früher als Gang konzipiert, ist dann aber im 16. Jahrhundert als Armenhof umgewidmet worden. Und dort lebten Menschen in sozialen Einrichtungen, kann man sagen. Das heißt, sie zahlten keine Miete und beteten fleißig für das Seelenheil der Stifter. Deswegen sind auch drei Stiftswappen zu sehen und noch als Symbol der Nächstenliebe das Kruzifix.
Aber auch heute ist das ein Hof, der bewohnt ist. Da leben Lübeckerinnen und Lübecker Man kann ja reingucken durch dieses abgeschlossene Gitter, der sieht auch sehr, sehr schön aus.
Da leben heute Lübeckerinnen, Lübecker. Er geht um die Ecke, er ist so ein bisschen so L-förmig und wenn es mal offen ist, ich empfehle jeden da reinzugehen.
Aber auch das ist ja typisch Lübeck, dieser soziale Gedanke, der hier ja schon sehr früh tatsächlich gelebt wurde auch und praktiziert.
Das ist sehr typisch für Lübeck. Lübeck ist bis heute eine sehr stiftungsfreudige Stadt, wobei es in früherer Zeit da mehr um Jenseitsvorsorge ging, man tat Gutes, man brauchte dafür Fürbitten, damit man ins Paradies kommt als reicher Mensch. Der Gedanke ist heute, glaube ich, nicht mehr vorherrschend. Man tut Gutes, weil es benötigt wird, weil Menschen in Not sind.
Oder man stiftete was für die Kirchen, da gab es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne?
Marion, wir sind ja jetzt hier im Durchgang 46. Das ist einer der Punkte, die du anläufst auf deiner Tour. Wollen wir uns noch eine zweite Station angucken?
Das können wir gerne machen. Ich gehe dann an der Ägidienkirche vorbei und wir können da in die kleinen Nebenstraßen, Weberstraße, Stafenstraße, wie sie alle heißen, auch da sind viele Gänge und Höfe.
Das heißt, wir gehen jetzt wahrscheinlich aus der Unabüx jetzt durch die Taille durch. Wir stehen ja jetzt mitten im Schritt sozusagen gerade und gehen jetzt weiter geradeaus Richtung Ägidienkirche. Und hier hängt nicht nur Wäsche, hier stehen auch ganz viele Töpfe vor den Häusern, die bepflanzt sind, jetzt gerade im Frühling ein besonders schöner Anblick.
Ja, und ich sehe jetzt hier schon Rosmarin, der fühlt sich hier sehr wohl, weil es hier sehr sonnig und windstill ist. Die ganzen Frühblüher, das sieht herrlich aus. Kleine Gänseblümchen schon, Tulpen, Narzissen.
Es sieht lebendig aus und trotzdem hat man hier das Gefühl, wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, man könnte auch wieder im Mittelalter sein.
Genau. Und der Durchgang 46, wir befinden uns jetzt am hinteren Ausgang, der ist so schmal, da passen Christian und ich gar nicht zusammen Schulter an Schulter durch.
Nee, und ich muss den Kopf einziehen.
Ja, ich gehe jetzt mal vor und du kommst hinterher. Oh, so, und die Decke ist so niedrig, ich bin ja klein, sogar ich stoß mir hier den Kopf, hätte ich fast gemacht.
Aber früher waren die Menschen ja auch kleiner, ne? Heißt es jedenfalls.
Oh, du musst den Kopf ja hier richtig einziehen.
So, und durch diesen engen Gang sind wir jetzt wieder in eine ganz andere Welt gekommen. Wir sehen den Kirchturm von St. Ägidien.
Und wir sind jetzt in der Ägidienstraße, ja, und die Vögel zwitschern. Herrlich, richtig schöne Frühlingsatmosphäre. Und wir sind jetzt angekommen in der Stafenstraße. Marion, was ist das Besondere hier an dieser Straße?
Das ist eine nette kleine Handwerkerstraße mit Gebäuden, die in traufständiger Art gebaut sind, eigentlich wie eine lange Reihenhausanlage, wo sich viele Leute ein Dach teilten und dadurch war das Ganze ein bisschen günstiger als bei den reichen Kaufleuten. Und hier in dieser Ecke waren früher die Ämter der Riemer, Gürtler, Beutelmacher.
Alles mit Leder.
Alles mit Leder, genau. Riemer, das sagt der Name schon, da wurden Lederstreifen hergestellt. Dann kam die
Was hat man mit den Riemen dann gemacht?
Zum Beispiel Gürtel, zum Beispiel aber auch Tragehilfen. Wir hatten ja das Amt der Träger, die Leute, die die Schiffe entladen haben. Die rissen sich an Riemen und haben mit diesen Riemen also alle möglichen Arten von Waren auf dem Körper festgezurrt bekommen.
Daher kommt am Riemenreißen.
Genau, und brachten das dann in die Kaufmannshäuser zum weiteren Verkauf. Dann waren hier Menschen, die Feinmetall verarbeiteten. Das Leder wurde dann mit Messing zum Beispiel beschlagen, dass es nicht so schnell ausfranst. All dieses war hier ansässig.
Wir haben euch eine Zeitreise versprochen mit Marion in die Vergangenheit von Lübeck. Und wenn ihr das auch erleben wollt, Marion macht nämlich eine Tour. Und die heißt Gänge und Höfe im Handwerkerviertel, dauert circa 90 Minuten. Und wenn ihr auch so wie wir jetzt in die Stadtgeschichte eintauchen wollt, dann könnt ihr diese Tour buchen über die Seite von Lübeck Tourismus unter www.luebeck-tourismus.de unter Erlebnisse buchen. Und das ist nicht zu viel versprochen, weil das ist wirklich ein Erlebnis.
Fand ich auch, Marion. Vielen Dank, dass wir mit dir so ein schönes Erlebnis durch die Stadtgeschichte Lübecks hatten.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich fand es wirklich spannend. Gerne wieder.
Also so wie du es erzählt hast, konnte ich mir wirklich nicht nur vorstellen, sondern ich habe das mit allen Sinnen erlebt.
Ging mir ganz genauso. Ich habe so einen richtig kleinen Film, Ab ins Mittelalter hieß der.
Ab ins Mittelalter. Nee, der Film hieß Reiß dich am Riemen.
Ja, oder so.
Wir sind im Museum für Natur und Umwelt und da könnt ihr gerade eine sehr spannende neue Sonderausstellung mit dem schönen Titel sehen, Bis auf die Knochen, so heißt sie.
Und ich bin ganz überrascht, wie viele spannende und unterschiedliche Geschichten es rund um das Thema Knochen gibt. Zu sehen sind hier circa 100 Objekte. Die meisten stammen aus der Sammlung des Hauses und viele werden auch zum ersten Mal gezeigt.
Ja, das sind Knochen verschiedenster Tierarten, zum Beispiel von ganz klein bis sehr groß, von der Fledermaus über das Flusspferd bis zum Krokodil. Und wir sprechen jetzt mit zwei Knochenexpertinnen, ja, habe ich sie jetzt mal getauft. Das ist die Direktorin des Museums für Natur und Umwelt, Dr. Susanne Füting, und die wissenschaftliche Volontärin Kira Hinrichs. Moin, ihr beiden.
Moin, freut mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, wir freuen uns.
Frau Füting und Frau Hinrichs, Sie haben ja zusammen die Ausstellung kuratiert. Die größten Knochen hier, die gehören zum Skelett eines Pottwals. Der hat hier seinen ganz eigenen Platz im Domhof.
Ja, und wir können gerade aus dem Fenster gucken und sehen den Kopf.
Und der steht hier schon ein bisschen länger. Frau Füting, wie groß ist das Skelett denn?
Das sind schon ziemliche Ausmaße. Er ist so um und bei 14 Meter lang. Und wir konnten ihn also nur draußen unterbringen. Und der ist von einer Strandung vor der Nordseeinsel Röhmü vor einigen Jahren. Und wir haben den schon seit 1998, haben ihn aufgearbeitet. Er wurde präpariert, aufgestellt und ist seit 2004 in dem gläsernen Anbau, wo man ihn anschauen kann.
Und da fotografieren auch gerade Leute ganz begeistert und stehen davor. Also ich finde die Ausmaße auch gerade der Kopf und die Zähne, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, passt ja auch super zur Ausstellung. Und er ist ja auch extra für die Ausstellung nochmal so ein bisschen aufgehübscht worden.
Ja, das ist nach einer Weile dann auch mal nötig. Ein zoologischer Präparator, Jörg Ulmbusch, hat ihn eigens nochmal gereinigt komplett. Und es wurden auch die Zähne geputzt.
Also so eine Zahnreinigung nochmal.
Sehr schön. Eines der Highlights der Ausstellung ist der Abguss eines Skeletts, eines Archaeopteryx, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wenn ich mich noch richtig erinnere aus meiner Kindheit, hat mich das total fasziniert. Das ist ein Urvogelskelett, gefunden im Sollenhofener Plattenkalken in Bayern. 150 Millionen Jahre alt ist das Original, ein sogenanntes Brückentier, also zwischen Dinosaurier und Vogel. Also da schlägt das Herz eines jeden Dino-Fans sofort höher. Wo hört eigentlich der Dino auf? Und wo fängt der Vogel an, Frau Dr. Füting?
Ja, das sind einzelne Merkmale bei diesem tollen Tier. Das ist ja wirklich eine Ikone, also ein ganz besonderer Fund, eben weil er, wie schon gesagt wurde, so im Übergang steht von Sauriern, also Dinosauriern, zu den Vögeln. Und das kann man eben sehen, zum Beispiel daran, dass der Zähnchen hat, wie so ein typisches Reptil, und einen knöchernen langen Schwanz. Und gleichzeitig, das ist der Clou, dass man bei diesem Originalfossil, und das sieht man eben auch bei dieser Nachbildung, dass Abdrücke von Federn deutlich sichtbar sind. Und das weist oft ein Vogel.
Also anhand der Knochen können wir auch die Vergangenheit ein bisschen rekonstruieren, wie Zeitdetektive. Also was haben die Vögel gegessen? Wie sah die Umwelt aus? Da ist doch dieser Urvogel eigentlich auch ein
Archaeopteryx, Bettina.
Ich kann es nicht so gut aussprechen. Du kannst es besser.
Hast du nicht gut gemerkt?
Nein.
Ja.
Frau Dr. Füting, da kann man doch anhand dieses Urvogels auch Rückschlüsse ziehen.
Genau. Archaeopteryx, das ist wissenschaftlich bezeichnet eben Urfeder oder Urvogel, genau, wenn man das übersetzen würde. Und genau richtig, das ist das Tolle, Fossilien wie eben dieser Urvogel sind sowas wie ein Fenster in die Vergangenheit. Und man kann dort eben vieles ablesen. Und beim Urvogel zum Beispiel, da geht man heute davon aus, dass der so nicht nur kleine Strecken gleiten konnte, sondern auch wirklich schon aktiv fliegen konnte. Also die Lebensweise, das ist großartig, dass man so einen Blick haben kann in eben die Vergangenheit und ganze Ökosysteme. Und da ist jeder Fund wie ein Puzzle, ja ein Stein für ein großes Puzzle.
Mhm. Ja, ich habe mir gedacht, so Knochen, das ist wie so eine Art Gedächtnis der Natur ja auch so ein bisschen, ne? Also mit dem man sehr viel herausfinden kann. Die Knochen stammen aus verschiedenen Regionen der Welt, die wir hier sehen können, aus Afrika, aus Nord- und Südamerika, Asien, Europa. den Weltmeeren, aber eben auch aus der Umgebung von Lübeck. Und das finde ich besonders spannend, weil wir nun mal hier leben. Welchen Zeitraum decken denn diese lokalen Funde ab, die hier zu sehen sind, Frau Dr. Fütting?
Also, das ist auch ein riesiger Zeitraum, circa von vor 11 Millionen Jahren bis in die Gegenwart.
Knochen sind ja viel mehr als ein starres Gerüst. Sie sind lebendiges Gewebe und unsere Knochen, die wachsen, die heilen und die erneuern sich ja sogar. Und die Ausstellung regt ja auch dazu an, sich mit dem eigenen Skelett und den eigenen Knochen zu beschäftigen.
Ja, genau. Wir haben versucht, das mit einzubauen. Also menschliche Skelette selbst zeigen wir hier nicht, aber wir bringen ja quasi alle unser Skelett schon mit in die Ausstellung. Also wir haben hier einen Spiegel, wo man sich selbst betrachten kann. Wir haben auch noch eine große Abbildung, wo man dann sich ein bisschen vergleichen kann, die Knochen eben, die Namen der Knochen herausfinden kann. Und ansonsten eben ganz, ganz viele Skelette anderer Wirbeltiere. Und wenn ich das so sagen kann, wir sind ja auch Wirbeltiere. Das ist ein Fakt. Und deswegen kann man sich da auch gut vergleichen und auch viele Sachen übertragen, gerade von anderen Säugetieren. Und es geht hier auch generell um Knochen. Also wir erzählen ja viel über Skelette, über Knochen und eben auch, dass sich Knochen immer wieder erneuern, dass es Umbildungen gibt und auch, dass wir selbst beeinflussen können, wie viel Knochen wir sozusagen haben. Also wenn wir unsere Knochen nicht beanspruchen, dann wird Knochenmaterial auch abgebaut.
Stichwort Knochendichte, ne? Ist ja gerade auch so in der Sportmedizin großes Thema, Frau Hinrichs.
Ja, wenn der Körper denkt, die werden nicht benutzt, dann bauen wir da einfach mal was ab, ne?
Ja, genau. Da gibt es so kleine Zellen, die heißen Osteoklasten und die bauen dann da was ab. Aber umgekehrt, wenn man sie beansprucht, kann eben auch wieder Knochenmaterial dazukommen. Also wir können das wirklich beeinflussen.
Und das ist bei Tieren genauso wie bei Menschen?
Absolut, genau. Das ist bei allen Wirbeltieren so. Also immer schön bewegen.
Ja, nur, dass das Tier ja nicht denkt, ach Mensch, heute hole ich meine Einkäufe wieder mit dem Auto. Weil das ist ja sowieso immer unterwegs. Ne? Deswegen kommen die gar nicht in die Verlegenheit mit der Knochendichte.
Frau Hinrichs, wir sind ja jetzt so ein bisschen hier durch die Ausstellungen gegangen. Und ich finde, so an einigen Schaukästen wird ja ganz deutlich, dass es so eine große Gemeinsamkeit zwischen allen Wirbeltieren gibt. Ist das jetzt nur meine Beobachtung oder stimmt das so?
Nee, das stimmt absolut. Das versuchen wir hier auch darzustellen, eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber man kann überall, man nennt das Grundbauplan. Also diesen Grundbauplan kann man eigentlich bei jedem dieser Skelette wiederfinden. Wenn man es jetzt ganz stark reduziert einfach, man kann immer einen Schädel sehen, man sieht eine Wirbelsäule, man sieht vier Gliedmaßen. Und wenn man hier durchgeht, man findet es immer und immer wieder. Und das ist ganz toll zu beobachten.
Und sogar am nächsten Schaukasten jetzt hier, da ist ja ein Fisch zu sehen. Auch da die Wirbelsäule und der Schädel. Auch das passt ja dann, Frau Hinrichs, ne?
Absolut, genau. Nur die vier Gliedmaßen sind noch nicht da, aber wir haben immerhin schon die paarigen Flossen und davon gibt es dann insgesamt vier.
Und der Mensch hat weniger Gräten, glaube ich, ne?
Oder? Ein bisschen.
Knochen wurden ja auch immer wieder verarbeitet, von Naturvölkern auch, aber auch von in der jüngeren Vergangenheit. Es gibt auch noch Leihgaben hier zu sehen aus der Sammlung Kulturen der Welt. Knochenamulette oder Schreibtafeln. Was weiß man über diese beiden Gegenstände, Frau Hinrichs?
Ja, also alles, was ich jetzt erzähle, habe ich von Dr. Lars Frühsorge von Sammlung Kulturen der Welt gelernt. Aber ich gebe das einfach mal so weiter. Also Knochen wurde auch sehr viel als Schreibmaterial verwendet, gerade wenn nicht so viele Bäume da waren. Hier haben wir jetzt ein Kamelschulterblatt, was als Schreibunterlage verwendet wurde. Und es sieht so aus, als wäre das eine Schreibübung, die wir hier zeigen. Also da hat sich wahrscheinlich ein Schüler am Schreiben geübt.
Frau Hinrichs, aus welchem Jahrhundert stammt diese Schreibtafel denn?
Wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert und sie kommt aus Ostafrika, genau gesagt Sansibar.
Und was hat es mit diesem Amulett auf sich? Das war bestimmt, sollte wahrscheinlich schützen vor Bedrohung, bösen Geistern, Glück bringen. Wo kommt das her?
Ja, genau. Also das hat jetzt wiederum eine spirituelle Bedeutung. Das davor war ja eher ein Nutzungsgegenstand und das wurde wahrscheinlich am Körper getragen. Also nicht aufgestellt, sondern wirklich an der Kleidung oder sogar unter der Kleidung getragen, um zu schützen. Und auch das kommt etwa aus dem 19. Jahrhundert.
Spannend finde ich auch, dass wir hier in der Ausstellung ein Kunstwerk sehen. Das heißt Leviathan, die Skulptur von Käthe Wenzel. Sie ist Professorin für ästhetische Praxis an der Uni in Flensburg. Und sie hat das Kunstwerk hier in Form eines Walskeletts erschaffen. Und die Knochen stammen von Tieren, die überfahren worden sind. Sie hat die Knochen eingesammelt. Frau Dr. Fütting, was will uns die Künstlerin damit sagen? Was ist ihre Botschaft?
Es ist sehr vielfältig. Wenn man sich das Objekt anschaut, hat man, also ich jedenfalls, sehr, sehr viele verschiedene Assoziationen. Man kann es vielleicht auf einen Punkt bringen, dass sie gerne möchte, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen. Das ist aber nur ein Gedanke und ein Aspekt. Also man kann sehr viel mehr da noch entdecken. Es ist tatsächlich auch eine Art Kostüm. Man könnte es anziehen und tragen und das in Bewegung bringen. Das Objekt weist auch auf die großen Probleme, wie zum Beispiel das Artensterben, das Schwinden auch von Lebensräumen und das ganze Ökosysteme zerstört werden.
Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. September. Ja, und alle Infos auf der Homepage des Museums für Natur und Umwelt.
Ja, wenn ihr die Ausstellung gesehen habt, werdet ihr Knochen, das verspreche ich euch, mit ganz anderen Augen sehen anschließend.
Vielleicht achtet man auch mal ein bisschen mehr auf seine Knochen.
Ich werde mehr springen für meine Knochendichte. So viel steht schon mal fest.
Das mache ich ja sowieso schon beim Tanzen. Deswegen Tanzen ist sehr gut für Knochen.
Das stimmt.
Das ist eine Ausstellung für Erwachsene, aber auch für Kinder und eben auch für Familien, die hier viel Spaß haben werden.
Und jetzt schließt mal die Augen. Wir nehmen euch jetzt nämlich mit auf eine Ambient-Tour durch Travemünde.
Ja, das sind die typischen Geräusche hier in Travemünde, die ihr jetzt gleich hören werdet. Und vielleicht fragt ihr euch, Travemünde, was hat das jetzt mit Lübeck zu tun? Travemünde ist ja ein Stadtteil der Hansestadt Lübeck. Direkt an der Mündung der Trave liegt Travemünde, fließt dann in die Ostsee, die Trave. Und der Stadtteil Travemünde ist circa 14 Kilometer nordöstlich der Lübecker Innenstadt gelegen.
Genau. Was ist typisch für Travemünde? Wir machen uns jetzt auf die Spur, beziehungsweise wir lauschen jetzt den typischen Travemünde-Geräuschen. Und ihr könnt mitraten, was wir da gerade hören.
Ja, und das lösen wir natürlich dann auf. Dieser Sound gehört auf jeden Fall zu Travemünde. Jedes Mal, wenn ich hier bin und du ja auch, Christian, dann spielt hier dieser Mann auf seiner Ziehharmonika. Direkt an der Uferpromenade. Hallo.
Und auch das ist so ein typischer Travemünde-Sound.
Zum Schluss war es noch das Anlegegeräusch der Priwalfähre. Die fährt den ganzen Tag hin und her zwischen dem Priwal und der Uferpromenade.
Mit Möwe sogar. Und das Ticket für die Überfahrt, das kostet aktuell übrigens 2,10 Euro.
Ja, pro Fahrt und pro Person.
Und das hier ist auch ein ganz wichtiges Travemünde-Geräusch. So klingt es, wenn die Ostseewellen so ganz sanft an den Strand von Travemünde schlagen.
Und heute ist ein sehr windstiller Tag, deswegen sind es kleine Wellen, aber manchmal sind die auch ganz schön groß.
Ja, so Mini-Wellen.
Und auch dieses Geräusch gehört zur Travemünde dazu.
Strandspaziergang.
Genau, ganz dicht am Wasser. Der Strand ist noch so ein bisschen feucht. Hier liegen kleine Muscheln und Steine. Und deswegen hört es sich so ein bisschen nach Knacken an. Und ich habe gerade eine rosa Muschel gefunden, so eine Mini-Muschel. Sieht super schön aus. Die nehme ich mit, dann ist es eine schöne Erinnerung an diesen tollen Tag am Strand.
Travemünde zum Mitnehmen.
Genau.
Und auch das könnt ihr hier typischerweise hören. Meine Freunde, meine persönlichen, die Travemünder Möwen. Ja,
die sitzen hier gerade zu dritt auf einem Stein am Ufer der Trave.
Ja, und tun so, als ob sie kein Wässerchen trüben könnten, denn im Sommer haben sie manchmal großen Appetit auf Fischbrötchen.
Ja, ich glaube, sie unterhalten sich gerade ein bisschen, wie sie ihren Fischbrötchenfang in diesem Sommer starten sollen.
Und wie sie ihn perfektionieren können.
Da sind die schon ziemlich weit. Ich glaube, das haben die jetzt extra für uns gemacht, ihr drei kleinen Möwen.
Ja, ein Möwenterzett. Und das ist auch noch so ein Geräusch, was ihr hier überall hören könnt. Das Klappern der Tassen und Teller an den vielen Cafés an der Uferpromenade.
Und es ist heute hier richtig gut besucht. Die Sonne ist draußen. Das ist so ein kleiner Urlaub.
Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ihr drauf kommt, was das hier ist.
Das ist der typische Biss in ein Fischbrötchen. Das will ich aber auch noch mal. Und da kommt gerade ein Riesenpott reingefahren. Die Stenalein. Ein weißes Schiff mit blauem Rumpf und die Schriftzüge in Blau. Ist, glaube ich, ein Fährschiff, oder?
Genau, ist ein Fährschiff und da oben kannst du auch ein paar Autos sehen. Und einige Gäste winken uns von der Reling zu.
Da winken wir doch mal zurück.
Und was könnte das hier sein?
Das sind die ersten Stufen, die ihr hochgeht, wenn ihr den alten Travemünder Leuchtturm besichtigt.
Ja, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Von oben habt ihr einen wunderbaren Blick über die Trave, über die Ostsee, über Travemünde. Es lohnt sich.
Absolut. Und besichtigen könnt ihr den Leuchtturm von April bis Oktober. Und die Öffnungszeiten im April sind täglich von 13 bis 16 Uhr. Travemünde, ein Katzensprung entfernt von Lübeck, der Lübecker Stadtteil Travemünde. Hier könnt ihr wunderbar das Seebad-Feeling erleben.
Und wir sind immer noch in Travemünde und hier gibt es so viele Osterfans, dass aus dem alten Seebad zu Ostern jedes Jahr Ostermünde wird. Ostern wird hier so richtig schön zelebriert mit Osterfeuer, mit einem Familienfest im Brückmanngarten. Und einer der Höhepunkte ist dann, das habe ich auch, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, die XXL Osterparade durch den Ort.
Ja, und es sind tatsächlich mega große Ostereier. Das müsst ihr euch so vorstellen. Jedes Ei ist 2,50 Meter hoch und hat dann einen Umfang von 6 Metern und einen Durchmesser von 1,40 Meter.
Das sind Dinosaurier. Saurier-Eier, so stelle ich mir das vor.
Ja, könnte man auch sagen. Ich sage jetzt mal XXL-Eier. Und die Osterfans in Travemünde, die sind fleißig dabei, diese Mega-Eier zu bemalen.
Ja, und das machen sie zurzeit gerade hier. Die Schülerinnen und Schüler an der Stadtschule Travemünde. Und das Ei ist so groß und dick, es passt nicht in ein Klassenzimmer. Es steht hier nämlich im Flur. Und
bei 2,50 Meter Höhe.
Ja, das muss man erstmal durch die Tür irgendwo kriegen. Und bei uns ist jetzt Camilla Stöter, sie ist Lehrerin hier an der Schule. Was ist denn dieses Jahr das Motto? Also wir können ja schon mal sagen, das Ei hat so eine schwarze Grundfarbe und dann gibt es ein Motto. Man kann nicht einfach irgendwas draufmalen, sondern hält sich an ein Thema.
Genau, also ich leite den offenen Ganztag hier an dieser Schule und das diesjährige Motto für unsere Schulgemeinschaft ist Frieden. Und insbesondere auf unserem Ei befindet sich der Slogan Frieden für mich. Und das meint mein ganz persönlicher Frieden. Ja, es geht uns ein bisschen darum, auch achtsam mit sich selbst zu sein und natürlich auch mit allen anderen.
Das passt ja perfekt zum Thema Ostern. Ne?
Genau, und es gibt zwei junge Menschen, die das mit Ihnen zusammen umgesetzt haben. Das sind Torge und Helena. Hallo, ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Ihr macht dieses Jahr euer freiwilliges soziales Jahr hier an der Schule, ne?
Genau.
Torge, wie setzt ihr das denn mit den Klassen jetzt um?
Jetzt kommen nacheinander die verschiedenen Klassen in der Unterrichtszeit oder auch in der Nachmittagsbetreuung zum Ei. Und dann sollen die Kinder sich vorher ein bisschen Gedanken darüber machen, was sie auf das Ei schreiben wollen. Und vorher wird ein kleiner Denkanstoß gegeben. Und dann dürfen die Kinder selbstständig mit Stiften an das Ei malen.
Und Helena, wenn Fragen sind, dann helft ihr ja mit.
Genau, ist es immer jemand da, der ein bisschen guckt, dass vielleicht nicht die größten Rechtschreibfehler dazukommen.
Frieden wird übrigens mit IE geschrieben. Ja.
Und ich habe hier noch gar keinen entdeckt. Ich gucke gleich mal. Ich glaube, das haben die ganz gut gemacht, ne?
Ja, die sind wirklich sehr kreativ und die Stifte leuchten so schön auf dem Schwarz, das gefällt ihnen dann auch. Ja.
Grundiert ist dieses 2,50 Meter hohe Ei in Schwarz und es wird gemalt mit Filzstiften. Jetzt haben wir hier zwei Mädchen. Hallo, ich bin Bettina, wer bist denn du?
Aurelia.
Und wer bist du?
Elisa.
Gut. Und ich bin Christian, hallo. Elisa, was malst du gerade?
Ein Osterhasen. Mhm.
Der sieht gut aus, der hat eine Handtasche dabei. Und was meinst du, wozu braucht der Osterhase die Tasche?
Für die Eier.
Ja, dumme Frage.
Ja, dumme Frage. Ja, genau. Von dir.
Wofür braucht der Osterhase wohl die Tasche? Und du hast dir was anderes ausgedacht. Was hast du gemalt?
Ein Osterhasen unterm Regenbogen.
Oh. Warum hast du den Regenbogen genommen?
Weil der schön aussieht.
Und ich glaube, der Osterhase fühlt sich wohl unterm Regenbogen, ne?
Ja.
Marien, du bist ja in der vierten Klasse. Du hast deinen Beitrag hast du ja schon fertiggestellt hier auf dem Ei, ne?
Ja.
Beschreib doch mal, was du gemacht hast.
Also ich habe gesagt, Frieden ist für mich die Natur, weil das für mich in der Natur ziemlich ruhig ist und es da viele Tiere gibt und es da meistens friedlich ist.
Das ist aber eine schöne Idee. Und du hast ja gemalt, du hast es geschrieben, Frieden ist für mich die Natur, dann sieht man einen Baum und kleine Blumen in Rot.
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Und bist du dann dabei bei der Osterparade an Ostern?
Ja, sehr wahrscheinlich.
Da wird wieder ganz viel Spaß.
Wenn das Ei durch die Stadt gefahren, das wird ja dann durch die Stadt gebracht. Vielen Dank, Marien, das war sehr schön.
Das war ganz toll.
Und eine schöne Idee zum Osterfest auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und hier steht zum Beispiel auch noch auf der einen Seite, nur mit dem Herzen sieht man gut. Auch sehr schön. Und es sind aber nicht nur die Kinder, die das Ei hier bemalen, sondern die Eltern dürfen auch mitmalen. Wir sind Bettina und Christian, wer bist du?
Lana, ich bin Lana. Wir sind gerade aus Schottland gezogen und ich finde die Idee einfach nur fantastisch. Sowas haben wir noch nie gesehen und wir sind einfach überwältigt.
Und Lana, du hast auch mitgemalt? Was hast du gemalt?
Ich bin gerade dabei. Ich wollte einen Satz schreiben, was für uns Frieden bedeutet, wo wir uns zufrieden fühlen und sicher. Vielleicht was dazu malen. Ich hoffe, meine Tochter macht mit. Sie ist sehr schüchtern.
Sie steht noch in der Ecke.
Bestimmt macht sie.
Wir müssen uns nochmal schöne Stifte und schöne Farben aussuchen, dann geht's los.
Okay, dann viel Spaß beim Malen euch.
Vielen Dank. Ja. Dankeschön.
Und frohe Ostern.
Frohe Ostern euch auch allen.
Danke.
Frau Stütter, dürfen wir dann auch was draufschreiben?
Oh, das würden wir ganz toll finden.
Hast du denn schon eine gute Idee, Bettina?
Ich finde auch, Frieden hat für mich unbedingt was mit Freundschaft auch zu tun. Freundschaft und Liebe zu Freunden. Das ist ich glaube, wenn das alle machen würden, wäre das doch mega.
Ich habe auch schon eine ganz gute Idee, weil Frieden bedeutet für mich auch, wenn ich mit dem Menschen zusammen sein kann, von dem ich mich geliebt fühle, dann kann ich so sein, wie ich bin und dann fühle ich mich ganz friedlich.
Genau. Und ich glaube, wenn viel mehr Menschen das so leben würden, dann hätten wir ganz viel Frieden. So, jetzt nehmen wir einen Stift. Ich habe mir schon überlegt, ich gucke mal, ob ich einen Pinkstift finde. Ich fühle mich gerade so pink. Das ist eine Frühlingsfarbe. Ach, guck mal, sind da noch weitere Eltern?
Prima.
Hallo, wir sind Bettina und Christian.
Ich bin Jenny, bin die Mama von Marisol. Ah. Die besucht hier die Schule.
Sehr schön. Habt ihr denn schon gemalt oder wollt ihr noch malen?
Wir wollen noch malen.
Okay.
Und habt ihr schon eine gute Idee zum Thema Frieden?
Bei mir geht's so.
Du überlegst noch, oder?
Ja.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne?
Und du?
Ja, eine Tasse Tee, Sonnenschein, Garten. Ob ich das so dahin bekomme, das weiß ich noch nicht.
Ja, das muss man ja erstmal umsetzen können. Ich hatte auch schon so eine Idee, was ich malen will, aber ob ich das noch kann?
Ja, aber so Garten und Sonnenschein ist ja auch Ruhe und Frieden. Ja. Mhm.
Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir auch irgendwas aufs Ei malen. Und wir hatten ja schon so eine Idee.
Ich habe einen Pinkstift gefunden.
Aber eigentlich noch kein richtiges Bild dazu. Also Bettina hat gesagt, sie will irgendwas zum Thema Freundschaft machen. Mhm. Was könnte sie da malen? Hast du eine Idee?
Vielleicht Freunde, die zusammen auf einer Schaukel sitzen und zusammen reden oder so.
Das ist ja eine super Idee, Marisol.
Das
nehmen wir.
Das malen wir. Ich mal die Schaukel und du malst die Freunde.
Ja, das mache ich.
Okay.
Gut. So, und die Schaukel, in welcher Farbe malst du sie? In blau, ne?
Ja, weil du gesagt hast, du willst pink die Freunde malen, mache ich das jetzt in blau.
Okay, die Schaukel steht in blau. Aber auf die Schaukel müssen wir noch ein bisschen verzieren. Nur blau ist langweilig.
So, jetzt bist du dran. Jetzt malst du die beiden pinken Freunde auf die Schaukel. Okay, Bettina hat sich für die Strichmännchen-Variante entschieden.
Ja, schon so viel Platz haben wir ja nicht. Und guck mal, du siehst, beide sind auf der Schaukel und sie halten sich an den Händen.
Also die stehen ja eher auf der Schaukel, ne?
Ja, das habe ich früher auch immer gern gemacht, im Stehen schaukeln.
Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, so wie erste Klasse, wie wir das jetzt gemalt haben.
Ja, ich habe gerade wieder mein inneres Kind gefunden. So, Frau Stütter, was meinen Sie zu unserem, kann man das drauflassen oder wird es übermalt? Frau Panten, die Schulleiterin, sagt auch noch mal was dazu.
Ganz großartig, das bleibt.
Frau Panten?
Hier darf jeder seinen Beitrag leisten und das sieht großartig aus.
Komischerweise, bei einer Vorstellung sah das viel schöner aus, was wir malen würden, aber gut.
Ach, komm, jetzt machen wir, die Schaukel wird noch ein bisschen, die kriegt noch ein paar Punkte, dann sieht es...
Es könnten auch zwei Außerirdische in einem Raumschiff sein.
Wenn sie friedlich sind, dürfen sie auch aus dem Ei kommen.
Sehr gut.
Ja, klasse.
Das erste Osterfest für unsere beiden außerirdischen Freunde aus dem All.
Und ich denke gerade, dass wir beide da auf der Schaukel sind. Wie findest du das?
Okay, wer bist du?
Mit den längeren Haaren. Oben gibt es ja eine Figur, hat längere Haare. Das sind meine.
Und es gibt noch ganz viele andere Menschen in Travemünde, die ihre Eier für die XXL Osterei-Parade bemalen. Die Parade startet am Ostersonntag, das ist der 5. April um 13 Uhr am Kreuzfahrtterminal und führt dann eine knappe Stunde lang über die Vorderreihe, die Trave- und Strandpromenade bis zum Brückmanngarten.
Und da stehen dann die eierförmigen Kunstwerke wie Perlen auf einer Perlenkette aufgereiht und ihr könnt sie da bis Ostermontag bewundern. Es gibt noch viele andere Programmpunkte rund um Ostern in Travemünde. Es ist ein Osterfest für die ganze Familie, von Osterfeuer bis zum Meet and Greet mit dem Osterhasen.
Wow, mit dem echten Osterhasen ein Meet and Greet?
Ja, alle Infos findet ihr auf der Seite von travemünde-tourismus.de unter Suchbegriff Ostermünde. War Lübeck Zwischentöne im April.
Ja, und wir hören uns dann wieder mit neuen Zwischentönen im Mai.
Und vielleicht probiert ihr ja bis dahin mal den einen oder anderen Tipp aus.
Ja, unbedingt. Kommt nach Lübeck. Bleibt neugierig.
Und tschüss.
Tschüss.